Ich denke, wir müssen auch immer dran denken, dass so die Erde unser Zuhause ist, dass wir da irgendwie so drauf aufpassen müssen.
Ich konnte mich nicht mehr erinnern, es war so im März um meinem Geburtstag rum, einen Tag später, wo wir dann die ersten Nachrichten aus dem Süden bekommen haben, dass halt sehr viele Häuser auch zerstört wurden.
Wenn man dann wirklich da lebt und dann da 2 Monate in diesem Rauch sitzt, dann ist das nochmal was ganz anderes. Zeitweise war tatsächlich sogar die Luftqualität schlechter als in Peking.
Was Gute ist, dass ich sehen konnte und sehen durfte, wie zumindest in einigen Bereichen richtig was getan wird und auch richtig hoffnungsvolle Ergebnisse rausgekommen sind.
Hier sind
Hanna,
Matthias,
Laura
und Jule.
Wir sprechen über alles, was unseren Freiwilligendienst im Ausland besonders, aber auch total herausfordernd gemacht hat. Zusammen sind wir
die Weltwärts-WG.
Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinhört. Wir sind hier wieder in unserer Weltwärts-WG. In den letzten Jahren gab es immer wieder heftige Überschwemmungen in Deutschland. In anderen Ländern ist der Klimawandel aber auch schon länger und auch noch deutlicher spürbar. Laura, du warst ja in Bolivien für deinen Freiwilligendienst. Der Norden des Landes ist davon durch den Regenwald geprägt und da leben viele Tiere und es gibt auch verschiedene Pflanzenarten. Einige davon hast du ja auch selber gesehen. Willst du mal erzählen, welche?
Ja, also in Bolivien selber habe ich Alligatoren gesehen. Die fand ich richtig cool, weil so das waren so Tiere, die man so als Kind mal im Buch gesehen hat. Dann habe ich Faultiere gesehen, super süß, die sind richtig toll. Ich habe kleine Affen gesehen. Ich habe eine Wildkatze gesehen, sowas Tigermäßiges. Die wurde in Gefangenschaft gehalten in Frankreich. Da hat irgendjemand Reiches sich die mal mitgenommen und die da danach als Haustier gehalten. Und die wurde da gerade wieder ausgewildert. Die sind mit der da Gassi gegangen. Das war super interessant, das so zu sehen. Ja, ich hatte Kolibris in meinem Garten, die da gelebt haben. Das war auch schön, wenn die da morgens zwitschernd durch den Garten sind und dann da an den Blümchen waren. Und ich habe dann, das war aber außerhalb von Bolivien, habe ich noch Seelöwen gesehen und Pinguine. Das war richtig cool.
Ja. Okay, also eine ganze Menge Tiere, das klingt echt spannend. Der Regenwald ist ja aber nicht nur Heimat von Tieren, sondern der Regenwald wird ja auch abgeholzt. Inwieweit hast du denn davon dann auch was mitbekommen?
Also man hat ja vorher immer mal wieder davon gehört und das war auch in den Vorbereitungsseminaren bei uns immer so ein Thema, dass es eben auch in Bolivien eine Realität ist, dass der Regenwald abgeholzt wird und dass ganz viele Bauern, die im Regenwald leben, ihre Felder brandroden, weil es halt einfach schneller und einfacher geht und es weniger Arbeit ist. Aber das dann selber mal zu sehen, das war sehr krass, so ungefähr Mitte von meinem Freiwilligendienst, war so für 2 Monate meine ganze Stadt, ganz Santa Cruz, in so Rauch gehüllt und das obwohl eigentlich, also es ist eine Großstadt, da leben aktuell 2,5 Millionen Menschen ungefähr. Und trotzdem war die komplette Stadt verraucht, weil in der Nähe, tatsächlich so 6 Stunden Autofahrt ungefähr entfernt, der Regenwald abgeholzt wurde und halt gebrandrodet wurde. Und dann war halt so die komplette Stadt in Rauch gehüllt, also so richtig extrem. Man hat an manchen Morgen dann, stand man an der Straße und hat auf den Bus gewartet und man konnte so 100, 200 Meter sehen und sonst war halt gar nichts. Ich bin morgens aus dem Haus und dann sind Leute mit so nassen Tüchern vom Mund rumgelaufen, weil das an manchen Tagen halt schlimmer war als an anderen. Es hat zwischendurch immer mal wieder geregnet, heißt man hatte so 2, 3 Tage Pause mal, aber eigentlich hat sich so konstant die 2 Monate gehalten. Dann so mit der Zeit hat man auch gemerkt, dass irgendwie, bis man so einen durchgehenden, keinen richtigen Husten, aber so ein Halskratzen und immer wieder so Atemprobleme so mehr oder weniger hatte. Und auch bei den Kindern im Kindergarten habe ich richtig gemerkt, dass es für die super anstrengend ist. Da wurde auch für eine Woche die Schule zugemacht deswegen. Weil man halt gesagt hat, das ist halt nicht zumutbar, da noch in die Schule zu gehen und da zu sitzen. Ich war in der Zeit auch noch mal ein Wochenende weg. Ich bin zum Glück die Strecke mit dem Bus gefahren. Das waren nur 8 Stunden, die man über Nacht anhand mit dem Nachtbus gefahren ist. Da kamen aber andere Menschen zu diesen Treffen, die geflogen sind, weil es halt einfach zu weit war. Und die haben dann da einen Tag lang in der Stadt festgesessen, weil also die Flieger, die in diese Stadt kamen, um halt von dort aus weiterzufliegen, den Flieger, den die nehmen wollten, der war vorher in Santa Cruz, wo halt der ganze Rauch ist. Und die Flieger durften nicht abheben, weil halt die Luft so verraucht war und so wenig Sauerstoff in der Luft war, dass man gesagt hat, es ist zu gefährlich. Also ich habe da Videos gesehen, wie Leute so den Weg entlang gefahren sind dann, weil sie halt eben nicht fliegen konnten. Und dann wirklich an diesen Bränden vorbeigefahren sind, so mitten in der Nacht, was dann halt super spooky aussieht, wenn du so nachts irgendwo langfährst, irgendwo durch den Wald und überall brennt einfach alles. Das war richtig extrem und das ist irgendwie auch so, also man kommt auf so eine ganz andere Sichtweise auf das Ganze. Also in Deutschland ist man so, ja, wieder der Regenwald abgeholzt, ist halt blöd. soll halt nicht so. Aber wenn man dann wirklich da lebt und dann da 2 Monate in diesem Rauch sitzt, dann ist das nochmal was ganz anderes. Zeitweise war tatsächlich sogar die Luftqualität schlechter als in Peking. Und Peking kennt man ja als so richtig extrem. Und dass es da dann wirklich sogar noch schlimmer war, das war wirklich beeindruckend. Also negativ beeindruckend, aber beeindruckend. Ja.
Das klingt auf jeden Fall ziemlich unangenehm und also mit krassen Auswirkungen, also auch im Alltag. Weißt du, ob das, also passiert sowas öfter? Ist das legal? Weil, also wenn auch die Schule geschlossen wird, das ist ja schon irgendwie eine Menge Dreck, was da in der Stadt ankommt.
Also ob das Brandroden an sich legal ist, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also man versucht da entgegenzuwirken und die Bauern zu schulen. Auch super viele Menschen, die räumen ihren Garten auf, auch so in der Stadt, und zünden halt dann den Haufen Blätter an, weil es am einfachsten ist, einfacher als es wegzubringen, irgendwie wegzuwerfen oder so. Heißt, jeder macht da irgendwie so sein Feuerchen im Garten. Und dass man auch sagt, so bei alten Leuten müsste man tatsächlich gerade aufpassen, wenn die ja eh schon gesundheitlich angeschlagen sind, dass die halt gucken müssen, dass sie dann nicht so viel Zeit in diesem Rauch direkt verbringen, ja.
Und wenn die Schule eine Woche zu war, hast du dann im Kindergarten aber weiter gearbeitet? Oder wie hat dich das so da beeinflusst?
Ja, also die Kinder sind trotzdem in den Kindergarten gekommen. Es waren weniger Kinder, weil manche Eltern halt, wenn sie Schulkinder hatten und die zu Hause behalten mussten, haben sie auch gerade die Kindergartenkinder zu Hause behalten. Dann ist es für die ja egal. Aber ansonsten für die Kinder aus der Hausaufgabenbetreuung, die kamen dann eben den ganzen Tag in den Kindergarten. Wir haben Ganztagsbetreuung gemacht, weil bei den meisten Kindern ist es halt egal, ob sie in der Schule sitzen oder zu Hause sitzen. Man entkommt diesem Rauch ja auch nicht. Also der kommt ja auch ins Haus rein. Deswegen waren die Eltern dann der Meinung, sie könnten die Kinder trotzdem schicken, weil es man entkommt dem ja nicht. Es ist ja egal, wo man gerade ist.
Okay, also klingt auf jeden Fall sehr heftig. Matthias, magst du mal erzählen, wie merkt man denn den Klimawandel in Malawi?
Während der Zeit während meinem Freiwilligendienst gab es ein Ereignis. Das war der Zyklon Freddy. Also ein Naturphänomen, wo mit sehr viel Gewittern und Regen begleitet wurde, der insbesondere in Malawi großen Schaden angerichtet hat, vor allem so im südlichen Bereich des Landes. Also ich konnte mich nicht mehr erinnern, es war so im März um meinen Geburtstag rum, einen Tag später, wo wir dann die ersten Nachrichten aus dem Süden bekommen haben, dass halt sehr viele Häuser auch zerstört wurden. Und ihr könnt euch vorstellen, in Malawi, das durchschnittliche Haus ist halt eben nicht für solche heftigen Naturereignisse halt ausgerüstet. Also teilweise wurden irgendwie ganze Häuser einfach nur weggespült und mehrere hunderttausend Menschen waren obdachlos. Auch in meinem Dorf, wo ich gelebt habe, hat es Gott sei Dank, wenn man so sagen kann, nur ein Haus erwischt. Und die Person, die in dem Haus gewohnt hat, war auch während der Zeit nicht in dem Haus drin. Hatte dann danach leider halt nur keine Unterkunft mehr. Der Mann war auch ein Mitglied unseres Programmes. Und zu dieser Zeit waren auch gerade meine Eltern und 2 meiner Geschwister in Malawi und haben mich besucht. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es auch für uns war, irgendwie so in der Einführungszeit, dass wir uns dachten, okay, wenn man irgendwie auch mal mit verschiedenen Bereichen von menschlichem Leid konfrontiert wurde, was kann man da jetzt wirklich machen? Und meine Eltern hatten dann so spontan eher die Idee und den Vorschlag, ja komm, lass doch da irgendwie versuchen, dem dann in irgendeiner Form zu helfen, weil sie dankbar dafür waren, wie nett sie halt von den Leuten so aufgenommen wurden, vor allem halt von Leuten, die sie halt wirklich so ein paar Tage so kannten und eigentlich so noch nie wirklich gekannt haben. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir auch so ein bisschen Kontakt zu unseren Verwandten in Deutschland aufnehmen, dann zu fragen, ja, hättet ihr irgendwie Lust, so einen kleinen Geldbetrag irgendwie für so den Bau eines Hauses zu spenden? Und ihr könnt euch vorstellen, die Häuser im Durchschnitt kosten vielleicht so, wenn man es wirklich gut produziert, 2000 Euro, was natürlich eine ganze Menge Geld ist, aber vielleicht jetzt so ein Netto-Monatsgehalt, kann man sagen, in Deutschland. Und dann dachten sich halt auch viele, die wir gefragt haben, okay, ja, es wäre doch cool, wenn man jetzt wenigstens eine Kleinigkeit geben kann und dafür halt einem Menschen vor Ort halt ermöglichen kann, dass er jetzt nach so einem heftigen Naturereignis auch wieder ein neues Haus haben kann. Und dann ist das Geld relativ schnell, Gott sei Dank, zusammengekommen und dann hat es einer aus Deutschland an meine Gastorga überwiesen. Und einen Monat später hat dann so der Bauprozess angefangen, wo ich dann auch gefragt habe, ob ich auch ein bisschen darin involviert sein darf. Also ich habe zum Beispiel beim Kauf der Ziegel geholfen, auch so ein bisschen beim Bauen auch mitgeholfen. Und am Ende gab es dann so eine kleine Einweihungsfeier, wo dann die Pfarrei so Softdrinks spendiert hat, so die Verwandten von dem alten Mann, also dem Agogo, wie man in Malawi sagt, der im Projekt drin war und für den wir das Haus gebaut haben, sind gekommen. Und dann haben wir so ein bisschen gefeiert, dass jetzt das neue Haus wieder da ist. Und er hat dann auch in sehr emotionalen Worten in Chichewa dann halt seine Dankbarkeit dafür ausgedrückt, okay, dass er jetzt wieder das neue Haus hat und hat es auch sehr zu schätzen gewusst. Und es war wirklich echt eine coole Person, mit der ich auch während dem ganzen Freiwilligendienst auch immer noch einen guten Kontakt hatte und mich immer viel mit dem unterhalten habe. Und da würde ich sagen, war es dann wenigstens so ein bisschen das Gefühl, dass man irgendwie diese Unmacht, die man vielleicht am Anfang auch manchmal hat, dass man jetzt nicht wirklich was verändern kann, was ich jetzt, würde ich auch sagen, nicht so wirklich gemacht habe, aber es hat irgendwie trotzdem ein gutes Gefühl vermittelt, irgendwie wenigstens ein bisschen was gegen sowas tun zu können.
Ja, weil also am Anfang war es ja dann auch einfach diese Naturgewalt, ja, ja, der man dann quasi ausgesetzt war.
Ja, und fast hilflos auch irgendwie, und dann konnte man wenigstens so ein klein wenig was tun.
Hanna, du hattest ja auch in deiner NGO die Möglichkeit, in Peru ein Aufforstungsprojekt zu besuchen. Wie war das denn für dich und was war das überhaupt für ein Aufforstungsprojekt?
Ja, eine sehr interessante Frage. Es war aber nicht unbedingt ein wirkliches Aufforstungsprojekt. Es war ein intraregionales Treffen von Landwirten und Landwirtinnen und auch Experten in dem Gebiet, die sich aber spezifisch auf die Agroforstwirtschaft spezialisiert haben. Das heißt, wir waren da in der Regenwaldregion in Puerto Maldonado. Also das ist Regenwald, aber nicht Amazonas und auch nicht Hochregenwald, im Süden des Landes. Und wir sind da in mehrere Projekte in der Region gegangen, um dort ja ein bisschen das Wissen aufzunehmen, was die Personen dort vor Ort hatten, aber eben auch Wissen zu teilen. Also es waren eigentlich alles Projekte, wo die lokale ja, Flora und Fauna komplett in dieser Region dann ausgestorben war oder in dieser Zone, weil das halt gerodet wurde. Und ja, die Projekte hatten alle verschiedene Laufzeiten. Das eine, das ist mir wirklich im Kopf geblieben, weil das 30 Jahre waren, aber wirklich man den Unterschied sehen konnte. Also es gab auch Fotos von, als da nichts war, von vor 30 Jahren, und jetzt, da standen wir halt in einem Wald sozusagen. Also da waren auch wirkliche Bäume und alles mögliche verschiedene Pflanzen. Da war das zum Beispiel eher so, dass da der Fokus auf Heilpflanzen lag. Also es gab alle möglichen Heilpflanzen, die halt viel verwendet werden in der Kultur. Und jetzt zum Beispiel in der anderen Chakra, was eher so ein, ja, ein Feld ist, wo angebaut wird, da waren das eher Nutzpflanzen, also für Gemüse und Wurzelgemüse. Und das war wirklich was Besonderes, weil bei Agroforstwirtschaft geht es ja darum, wirklich auf ökologische Weise Wiederaufforstung zu betreiben. Und das haben sie halt auf verschiedenste Weise dort gemacht. Hatten da verschiedene Techniken, teilweise indigene Techniken, teilweise eher modernere Techniken, die aber wirklich ganz offensichtlich was gebracht haben, weil halt eben alle Projekte erfolgreich waren, aber auch nicht abgeschlossen. Und das war auch was Faszinierendes und auch was sehr Hoffnungsvolles, dass in allen dieser Orte auch die Fauna zurückgekehrt ist. Obwohl eigentlich nichts spezifisch für die Fauna getan wurde, sondern nur für eben die Pflanzen. Aber die Tiere kamen auch zurück und konnten sich dann auf natürliche Weise dort wieder fortpflanzen. Und das Gute ist, dass ich sehen konnte und sehen durfte, wie zumindest in einigen Bereichen richtig was getan wird und auch richtig hoffnungsvolle Ergebnisse rausgekommen sind.
Deep Talk. Eure Erlebnisse zeigen ja einfach, dass der Klimawandel da teilweise schon echt einfach intensiv ist und halt reale Auswirkungen jetzt schon hat. Habt ihr euch denn vorwärts Gedanken um Klimaschutz gemacht? Oder kam das vielleicht auch erst im Laufe so von einem Freiwilligendienst?
Ich würde sagen, dass auf jeden Fall durch Weltwärts so die Wichtigkeit von Klimaschutz nochmal unterstrichen wird, weil wie du schon am Anfang gesagt hast, wir sehen auch immer mehr die Konsequenzen des Klimawandels für uns in Deutschland. Aber gleichzeitig würde ich sagen, dass wir im Vergleich zu vielen Ländern im globalen Süden halt immer noch nicht so stark betroffen sind. Und man sagt vielleicht, ja, okay, ich fliege jetzt nicht, weil das halt eben einen negativen Effekt aufs Klima hat, oder ich versuche mich irgendwie einigermaßen klimafreundlich zu ernähren. Aber ich denke, dass man durch Weltwärts vielleicht dazu animiert wird, auch noch konkretere Schritte zum Klimaschutz beitragen zu wollen und vielleicht auch eine gewisse Vielfältigkeit daran entwickelt, welche Projekte oder welche Ideen man theoretisch aufgreifen könnte, um wirklich aktiv was gegen den Klimawandel zu tun.
Ja, also ich habe ja nachhaltige Entwicklung studiert. Das heißt, ich war auf jeden Fall sehr interessiert an dem Thema, habe aber während des Studiums eigentlich gemerkt, dass mich die sozialen Aspekte noch mehr interessieren als die tatsächlichen naturwissenschaftlichen Aspekte, die aber ja auch komplett ineinander eingehen, komplett verbunden sind. Das heißt, man kann diese nicht trennen, aber ich würde aber sagen, dass ich auch vor allem dann vor Ort wirklich diese Verbundenheit nochmal tatsächlich gesehen habe. Also ich wurde vor Ort in dem Gelernten, was ich schon wusste, in allen möglichen Bereichen bestätigt. Und das ist natürlich auch gut, weil ich denke, vor allem in Deutschland haben wir mittlerweile eine ziemlich gute Umweltbildung und das Thema ist auch in aller Munde. Aber wenn man diese Auswirkungen, weil wie Matthias sagt, die sind, wir spüren das auch hier schon mittlerweile, aber in Südamerika zum Beispiel noch stärker. Und wenn man das sieht, dann wird das Thema noch greifbarer, finde ich. Ja. Und dann kann auch, also können auch Hoffnungsschimmer noch greifbarer werden. Also es war bei mir auf jeden Fall teilweise auch so. Aber halt auch diese Dringlichkeit wird auch greifbarer, wenn man wirklich diese Verbindungen vor Ort sieht.
Ja, aber den Punkt, den du meintest mit den sozialen Effekten auch, den habe ich auch irgendwie so erlebt. Bei mir in Südindien, da hat sich der Monsun so ein bisschen verschoben, er ist ein bisschen ausgefallen. Also es hat ganz wenig geregnet in dem Jahr. Und das heißt, es war einfach trocken und sehr warm. Es wird halt jedes Jahr wärmer. Und dann weiß man halt so, die Familien, die bei mir in der NGO in den Förderprogrammen sind, die haben keine Klimaanlage zu Hause, vielleicht nicht mal einen Ventilator oder so, arbeiten auf der Straße. Und das trifft dann halt vor allem die, denen es halt eh schon schlechter geht als irgendwelchen reichen Leuten, dann nochmal ein bisschen härter. Und das hat mich da auch so ein bisschen zum Nachdenken, glaube ich, gebracht. Okay. Wie war das denn bei dir, Laura? Hast du davor schon dich mit Klimaschutz auseinandergesetzt?
Oder? Ja, also ich denke mal, das ist bei Menschen in unserem Alter ja eh schon ein größeres Ding als vielleicht beim Rest der Durchschnittsbevölkerung in Deutschland, dass wir da mehr drauf achten und auch in der Schule schon mehr darüber lernen. Aber ich war ja auch vorher schon mal in Bolivien und da haben wir das Projekt, in dem ich da war, das war tatsächlich auch so ein Agroforstwirtschaftsprojekt. Und da waren wir bei Familien im Regenwald und haben gesehen, wie sie versuchen, ihre Landwirtschaft zu betreiben, ohne eben zu brandroden und wie sie das versuchen, möglichst nachhaltig zu machen. Also die haben uns das dann erklärt, so wenn man gewisse Bäume nebeneinander pflanzt und dann die Pflanze dazwischen, dass man dann zum Beispiel keine Schädlinge bekommt und keine Pestizide braucht. Und dass es eben tatsächlich sogar nachhaltiger und sinnvoller ist für die Bauern, einfach Sachen, die sie nicht mehr brauchen, Pflanzen, die sie nicht mehr brauchen, einfach abzuholzen, weil man dann eben nur einzelne Pflanzen rauszieht und nicht alles und nochmal neu pflanzen muss und man das eben liegen lassen kann und dass er dann auch wieder neuer Dünger ist. Und genau, dass es vielleicht zuerst ein Mehraufwand ist, aber die am Ende halt viel mehr davon haben, wenn sie das eben so machen. Und ja, genau, da gibt's so Projekte von der Caritas, die eben da mit den Familien zusammenarbeiten und versuchen, da so ein Umdenken reinzubringen. Ja.
Was muss sich denn so eurer Meinung nach ändern, um ja dem Klimawandel zu begegnen?
Also es gibt ja auch die Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, und die sind ja auch natürlich komplett intrinsisch verbunden, aber dennoch aufgeteilt in verschiedene Ziele. Und ich habe auch da vor Ort gemerkt, dass es doch tatsächlich irgendwie auch Sinn macht, die, obwohl die verbunden sind, in verschiedene Ziele einzuteilen, weil es halt einige Punkte gibt und einige Dinge gibt, wo die eventuell schon viel weiter sind als wir. Also ich finde jetzt zum Beispiel gerade bei der Forstwirtschaft, also klar, es wird gerodet, es gibt diese Probleme, aber an sich, vor allem auch die indigenen Kommunen kennen sich so gut aus mit den Pflanzen, mit den verschiedenen Bäumen, mit allem Möglichen in diesem Thema. Die wissen ganz genau eigentlich, wie die Landwirtschaft betreiben können und das auf eine nachhaltige Weise. Aber zum Beispiel gibt es ein ganz anderes Thema, also das kann man sehr gut auch nebeneinander stellen, weil es irgendwie verbunden ist, aber trotzdem auch getrennt. Und zwar das Thema Pestizide und chemische Dünger. Und die sind dort in Peru, also Peru hat eine so hohe Anzahl von Chemikalien in Pestiziden und in den Düngern, die auch zum Beispiel jetzt sogar in den USA, das muss man sich mal vorstellen, sogar in den USA verboten sind. Also die benutzen da Chemikalien, die in ganz vielen anderen Ländern, auch in Deutschland zum Beispiel, komplett verboten sind. Das heißt, da muss aber auch wirklich auf politischer Ebene was passieren. Und dann gibt's auch das Thema Plastik, sagen wir mal. Und das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Und dann gibt's auch noch ganz viele andere Themen. Das heißt, da muss ganz viel passieren. Aber ich denke, es ist irgendwie alles verbunden und beginnt alles mit der Bildung. Aber es macht dann auch Sinn, wirklich einzelne Projekte zu haben zu den verschiedenen Themenschwerpunkten.
Ja.
Aber was denkt ihr dazu?
Ich würde auch sagen, dass es einfach ein total komplexes Thema ist und man sieht, dass auf internationaler Ebene auch sehr viele Anstrengungen, das heißt sehr viele, es werden zumindest versucht, Anstrengungen zu unternehmen, aber es ist halt einfach ein sehr komplexes Thema, was halt so viele verschiedene Aspekte irgendwie berücksichtigen muss. Und ich maß mir auch ehrlich gesagt nicht so wirklich an oder sag selber, dass ich nicht weiß, wie man es lösen kann. Ich könnte mir halt vorstellen, dass man irgendwie versuchen könnte, Nachhaltigkeit einfach mehr auch in unser Konsumverhalten zu inkludieren. Wenn wir zum Beispiel sehen, in Deutschland ist es auch mehr so das Ding, dass wir halt eher schauen, okay, ja, vielleicht das ist jetzt das günstigste Angebot, ah, das ist gerade irgendwie ein Rabatt, komm, ich kaufe mir jetzt das und so. Und ich möchte auch nicht sagen, dass man jetzt irgendwie komplett auf Sonderangebote oder so verzichten soll, aber dass man vielleicht sich selber als Verbraucher mehr mit dem Hintergrund der Produkte irgendwie beschäftigt und schaut, inwieweit hat die Produktion dieser Produkte irgendwie einen Einfluss darauf, dass irgendwie mehr CO2 ausgestoßen wird und dass wir uns da vielleicht überlegen können, okay, da fangen wir jetzt schon im Kleinen an, indem wir einfach Produkte kaufen, die jetzt vielleicht ein bisschen teurer sind, aber auch gleichzeitig mit dem Wohlstand, den wir Gott sei Dank in Deutschland haben, doch uns jetzt auch nicht so viel wehtut, wenn wir einfach mal jetzt ein bisschen mehr dafür bezahlen und dafür halt auch den Produzenten oder auch der Natur irgendwie nicht direkt was zurückgeben, aber sie einfach schonen und zu versuchen, das halt alles mehr in einem nachhaltigen Kontext durchzuführen. Aber es ist einfach wirklich kompliziert und ich denke auch, dass es die größte Herausforderung ist, die uns wirklich für unsere Generation und auch für Generationen nach uns irgendwie bevorsteht, dass wir da einfach irgendeine Lösung finden. Weil wir wollen alle in einer nachhaltigen und funktionierenden Umwelt leben und wenn es jetzt so weitergeht, wie es gerade weitergeht, glaube ich nicht, dass das irgendwann mal möglich sein wird.
Ich glaube auch, dass du, also das, wie du gesagt hast, dass es viel an der Bildung hängt, also dass man halt eben erstmal wissen muss, was nachhaltig ist, was nicht nachhaltig ist. Und da geht ja auch super viel so über Kinder. Also wir hatten viele Projekte in Bolivien, die auch so vor allem in den Schulen durchgeführt wurden, weil wenn die Kinder zu Hause Sachen etablieren, dann betrifft das ja dann die ganze Familie und die beeinflussen dann auch wieder Menschen und so weiter. Und dass man eben super viel darüber machen kann. Zu dem, was du gesagt hast mit nachhaltigem Konsum. Also man sagt ja immer, ja okay, was will ich denn großartig beeinflussen? Mhm. Aber es ist ja dann doch nur mehr als eine Person und man beeinflusst ja dadurch auch Menschen in seinem Umfeld, wenn man eben Sachen anders handhabt oder gewisse Produkte nicht konsumiert oder so Sachen. Und man kommt ja dann ins Gespräch und dann bewegt man vielleicht auch so andere Leute zum Umdenken. Mhm. Also vielleicht einfach so eine Art, dass man darüber nachdenkt und selber vielleicht auch so eine Art Vorbildfunktion hat, auch wenn man das nicht unbedingt so wahrnimmt, aber man beeinflusst ja irgendwie immer Leute. Und wir lassen uns ja auch von Menschen beeinflussen und dass man halt immer für sowas offen ist, ein offenes Auge für hat. Ja.
Ja, guter Punkt. Ja, noch was man auch bedenken kann. In Peru ist es zum Beispiel komplett normal, also viel normaler, dass man Dinge reparieren lässt. Also wir haben hier eine richtige Wegwerfgesellschaft und dort wird einfach alles repariert. Also manchmal kann man die gleiche Hose 10-mal zur Schneiderin bringen, bevor man die eventuell dann wirklich irgendwann wegwirft. Oder auch andere Dinge. Also sobald irgendwas nicht ganz passt, anstatt es dann gekauft zu haben und es nicht zu verwenden oder anstatt es dann wegzuschmeißen oder umzutauschen oder so, wird es normalerweise dort passend gemacht. Und ich habe das auch richtig stark jetzt gemerkt auf meiner Reise zurück, weil ich habe meinen Rucksack jetzt mittlerweile, meinen Reiserucksack schon seit 6 Jahren. Das heißt, er hat auch schon gut gesurft. Aber der ist halt jetzt auf dieser Reise kaputt gegangen. Und ich habe erst gedacht, oh, wäre ich jetzt in Peru, würde ich ihn einfach zur Reparatur bringen und für umgerechnet 3 Euro wird er mir repariert. Und dann im gleichen Zug, im zweiten Gedanken, habe ich gedacht, ja, ich bin jetzt aber in Deutschland, vielleicht wird es einfach Zeit für einen neuen Rucksack. Und eigentlich, also das liegt ja auch ein bisschen an der Gesellschaft natürlich, dass wir es hier nicht so gewohnt sind. Also vielleicht näht man mal was, ja, aber sonst sind wir es nicht so gewohnt, weil wir hier auch einfach alles haben an sich und immer darauf Zugriff haben. Natürlich ist es natürlich je nach Preis trotzdem nicht so einfach für alle Personen, aber an sich sind die Dinge vorhanden. Aber da habe ich gemerkt, dass sich da auch mein Denken verändert hat, weil das ja total viel bringt.
Ja, guter Punkt.
Was du sagst mit der Wegwerfgesellschaft, das habe ich auch in Bolivien ganz krass gesehen. Wir hatten einen großen Secondhand-Markt in der Stadt, auf dem ich ein, zwei Mal war. Und das war jetzt nicht so Secondhand wie bei uns, sondern mehr so, es waren Sachen, die in Europa oder in den USA aussortiert wurden, also so Altkleider-Container-mäßig, die dann da eben verkauft wurden, wo du dann so Sachen in der Hand hattest. Das hat man bei Schuhen, sieht man immer ganz extrem, ob die alt sind, ob die neu sind, wo dann wirklich so Sachen waren. Da hat man gesehen, die wurden keine fünfmal getragen und dann werden die direkt aussortiert und die man eben dort dann wieder auf dem Markt kaufen konnte. Und also da waren auch, ich habe auch ganz viele deutsche Sachen gefunden, so T-Shirts mit so deutschen Aufdrucken drauf und so, wo auch klar war, die sind nicht so alt. Die wurden einfach aussortiert, weggeworfen und man wirft die dann in den Altkleidercontainer und ist so, die kriegen dann die armen Kinder in Afrika.
Genau, und man denkt noch, man hat irgendwie sowas Gutes
genau,
getan.
Genau, man glaubt, man hat was Gutes getan, aber eigentlich ist es das ja unbedingt, also nicht unbedingt, weil...
Nee, weil es besser wäre, so wenig zu kaufen wie möglich und die Dinge auch wieder zu verwenden oder innerhalb des Landes umzutauschen oder so, ja.
Okay, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über auch ja die individuelle Perspektive da geredet, was man vielleicht so im eigenen Umfeld machen kann oder in Projekten. Was habt ihr so in eurem Alltag jetzt wieder in Deutschland vielleicht auch konkret verändert mit Blick auf Klimawandel und Klimaschutz?
Ja gut, also ansatzweise habe ich es ja auch schon erwähnt. Also zum Beispiel versuche ich generell, also ich, das hatte ich aber auch schon vorher, um ehrlich zu sein, aber vielleicht jetzt noch mal stärker, dass ich mich immer frage, brauche ich das wirklich? Will ich das wirklich? Wenn ich irgendetwas Neues kaufen möchte. Und meistens ist es bei mir wirklich ganz klar, okay, ich brauche das und das und das und ich möchte vielleicht noch das und das und das, aber alles andere brauche ich nicht. Brauche ich nicht zu kaufen. Oder wenn, dann vielleicht Secondhand oder kann ich mir von jemandem ausleihen oder so. Also, dass ich wirklich bei Produkten schaue, dass ich da nicht verschwenderisch bin. Das hatte ich zwar wirklich schon vorher, aber ich glaube, das ist jetzt nochmal ausgeprägter.
Ja, ich würde auch sagen, dass ich versuche, mehr darauf zu achten, in irgendeiner nachhaltigen Art und Weise zu reisen. Also, dass ich weniger das Auto nutze und zum Beispiel mehr mit der Bahn fahre und vielleicht auch mal nicht unbedingt fliege, sondern irgendwie mit dem Flixbus fahre. Ich habe zum Beispiel jetzt vor 2 Wochen einen Kumpel von mir in Italien besucht und bin da auch 10 Stunden mit dem Flixbus gefahren, statt zu fliegen, was zwar eine sehr lange Zeit ist, aber hat halt dann doch im Vergleich irgendwie nochmal weniger CO2-Ausstoß, als wenn ich jetzt geflogen wäre. Und auch, wie du schon gesagt hast, Hanna, dass man einfach versucht, Produkte zu finden, die vielleicht eher dem Nachhaltigkeitsaspekt entsprechen und auch eben nachhaltiger sind. Und auch einfach, dass alle, die einen Weltwirtsfreiwilligendienst gemacht haben und die auch Erfahrungen mit dem Klimawandel in ihren Gastländern gemacht haben, gut machen können, dass sie einfach versuchen, darüber aufzuklären, welche Konsequenzen wirklich der Klimawandel für das Leben von vielen Millionen, fast schon Milliarden Menschen auf dieser Welt hat und dadurch vielleicht auch ein bisschen das Bewusstsein dafür zu wecken.
Definitiv.
Ich denke so, was ich so ein bisschen verändert habe, ist so dieser Gedanke von, also man muss nicht unbedingt komplett auf Sachen verzichten, man muss nicht so auf Zwang versuchen, extrem klimafreundlich zu leben, weil das wird man am Ende sowieso nicht hinkriegen. Das ist in Deutschland halt auch eh super schwierig. Das ist aber reicht, so ein bisschen was zu machen, dass man eben sagt, okay, ich will nicht auf mein Fleisch verzichten, dann esse ich eben weniger. Oder dass man sich eben nicht alles verbietet, weil man das dann viel zu früh wieder aufgibt, weil es einem dann doch zu anstrengend wird, sondern eben einfach darauf achtet, so ein bisschen was zu verändern und so ein bisschen klimafreundlicher zu leben und jetzt nicht das perfekte klimafreundliche Leben leben muss, weil es halt eben nicht funktionieren wird. Aber das so immer so ein kleines bisschen irgendwas zu verändern, hat auch immer einen Sinn hat und irgendwie irgendwo einen Nutzen haben wird.
Ja, also ich frage mich immer so ein bisschen, wie viel so der individuelle Einfluss halt bringt, weil es halt auch alles so ein bisschen, ja, weltweit halt einfach ein Problem ist, was man jetzt als Einzelperson halt nicht mal eben löst, so schade das ist. Aber trotzdem ist natürlich kein Grund, einfach gar nichts zu machen, das so ignorieren. Ich finde vor allem, wenn man in der Zeit im Freiwilligendienst das halt auch so erlebt hat, wie das Leute vor Ort, die man jetzt halt kennt, betrifft, würde sich das halt auch total komisch anfühlen, wenn man einfach so, ist mir egal, sagt, ich lebe jetzt so weiter. Und ja, also, dass man halt einfach so ein bisschen schaut, was man selber beeinflussen kann, also so ernährungstechnisch ist das bei mir so das Haupt. Also ich habe davor schon vegan gegessen, danach auch. Und was sich da dann aber vielleicht noch geändert hat, ist, dass man Klimaschutz nicht immer so als eine Last sieht oder so, dass man sich da irgendwas verbietet, sondern dass es halt einfach eine Chance ist, was zu machen. Also, dass man dem Ganzen nicht irgendwie so machtlos gegenübersteht, sondern so mein Verhalten kann ich ja irgendwie bestimmen. Und ja, dass es einem vielleicht auch besser gehen kann damit irgendwie. Ich habe mir dann vorgenommen, dass ich keinen Flugobst mehr esse. Also ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber so zumindest, keine Ahnung, dass man irgendwas macht. Und so ein bisschen saisonaler halt, so Obst und Gemüse zu essen. Und dadurch esse ich halt auch dann so irgendwie vielfältiger oder probiere so neue Sachen aus. Das kann ja irgendwie auch so einen ganz persönlichen Mehrwert noch haben. Also, dass man auch einfach nicht immer so sich mit dem Rücken an die Wand stellt und denkt, oh, Klimawandel, es wird blöd, das brauchen wir auch nichts mehr zu machen. Wir haben da im Nachbereitungsseminar auch irgendwie so eine Doku geschaut, wo es dann so nachhaltige Dörfer gibt oder so. Und da gibt's halt auch einfach schöne Lebensstandards und es muss nicht immer so alles schlechter werden oder so ein Verbot sein. Das fand ich auch eine ganz schöne Perspektive da eigentlich auf die Sache.
Das mit dem saisonellen Essen finde ich auch toll, weil das stimmt, das ist im Ausland auch viel typischer, aber wenn die von der Landwirtschaft leben, dann können die auch nur das konsumieren, was halt in der Zeit wächst. Das heißt, es gibt eine Frucht, die ich dort kennengelernt habe, die ich auch total gerne mag, die gibt's halt nur im Oktober und November. Muss man halt ein Jahr warten, aber es hat auch was Schönes, weil das ist so ein bisschen wie die Jahreszeit oder wie Weihnachten. Dann kann man sich darauf freuen, man weiß, es kommt wieder. Aber man hat es halt nicht immer, weil man braucht auch nicht alles immer. Dafür hat man halt andere Dinge. Oder es gibt eben die Zeit, in der der Mais viel besser ist. Das heißt, es gibt viel mehr, das ist günstiger, es schmeckt besser und das ist auch voll in Ordnung. Man braucht es nicht absolut immer.
Ich finde, wir haben uns halt voll dran gewöhnt, dass es alles immer gibt und man hier auch Bananen bekommt oder so.
Ich denke, wir müssen auch immer dran denken, dass so die Erde unser Zuhause ist, dass wir da irgendwie so drauf aufpassen müssen, weil ich denke, das gibt auch so ein bisschen Motivation, weil wenn wir jetzt hier nicht klimafreundlicher leben, dann das, was wir im Freiwilligendienst gesehen haben, kommt halt irgendwann nach Deutschland. Und das sehen wir ja auch so ein bisschen, dass es immer mehr nach Deutschland kommt und halt irgendwann hier dann auch ein Problem ist. Und jetzt gerade kommt mir dem Ganzen vielleicht so ein bisschen entfliehen, indem wir jetzt wieder zurück in Deutschland sind. Aber irgendwann kann man dem Ganzen nicht mehr entfliehen. Ich habe vor ein paar Tagen so ein Zitat gelesen. Das ist so ein bisschen die Menschheit gegen die Erde. Und wenn die Menschheit gewinnt, dann verliert sie, weil dann ist die Erde hinüber und wir haben keinen Lebensraum mehr. Also wir können bei dem Ganzen nur verlieren. Und das ist halt, ja, so wie man sonst auf sein Zuhause aufpasst, muss man vielleicht auf die Erde, auf das Zuhause auch aufpassen.
Ich glaube, das ist ein treffendes Schlusswort, was die Sache ganz gut zusammenfasst. Danke euch fürs Zuhören und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächsten Dienstag wieder in unsere Weltwärts-WG reinhört. Bis dann.
Bis zum nächsten Dienstag.
Tschüss.
In 3 Wochen sprechen wir darüber, wie der Freiwilligendienst unser Leben beeinflusst hat. Das wird die letzte Folge unserer Weltwärts-WG sein, also hört rein.
Es ist halt auch einfach eine Erkenntnis, die einen da trifft, okay, krass, ich selber verhalte mich halt ganz oft rassistisch und das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem ich seitdem versuche zu arbeiten, da auch ein bisschen kritischer so eigenes Handeln zu reflektieren.
Vielleicht ist es auch nicht so geil, irgendwann mal nur reich zu sein und viel Geld zu haben.
Und dann hatte ich aber eine ganz interessante Begegnung, die mich vielleicht so ein bisschen in eine andere Richtung gebracht hat. Und zwar hat mich der deutsche Botschafter in Bolivien in meinem Projekt besucht.
Man kann viel bewirken, wenn man das, was man macht, mit Leidenschaft macht.
Die Weltwärts-WG, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. WG-Mitglieder Hanna, Jule, Laura und Matthias. Eine Produktion der Kimek Schneider GmbH unter der Leitung von Michael Ziechel. Redaktion Sarah Klöser und Matthias Herwigs. Redaktion Engagement Global, Fabian Herbart und Carina Heinz.